Seit 2014 gibt es das sprach- und medienkritische Webprojekt Floskelwolke, welches einen kritischen Blick auf deutschsprachige Nachrichtenmedien wirft und eben Phrasen, Formulierungen und auch Floskeln analysiert. Und einmal im Jahr wird die Floskel des Jahres gekürt und die Entscheidung für 2021, die ist kürzlich gefallen. Ich spreche jetzt mit Udo Stiel, neben Sebastian Pertsch, einer der Macher der Floskelwolke. Hallo, Herr Stiel.
Hallo, guten Tag.
Sie waren bereits 2016 schon mal bei uns im Interview und ich habe mir das Interview nochmal angehört und damals war die Rede von 1400 Medien, die in der Analyse Beachtung fanden. Ich nehme an, es sind vielleicht mehr geworden, vielleicht auch nicht. Und es war damals auch die Rede davon, die Inhalte von Social Media Kanälen zukünftig strukturiert auch mit einzubeziehen. Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, wie und wo Sie eigentlich an interessante Floskeln oder eben Formulierungen rankommen?
Wir sind, nachdem wir das aufgebaut hatten, auf der Website leider technisch gescheitert, weil es durch, weiß gar nicht, wie diese Programmiersprache heißt, jedenfalls gab es da ein Update und dann funktionierten unsere Routinen nicht mehr, die wir eingebaut hatten. Und wir bauen gerade einer neuen Website und müssen das alles neu programmieren. Wir haben aber natürlich noch die alten Links und die alten Verbindungen, die wir auswerten können, aber das nur von Hand. Wir können das nicht mehr automatisch auswerten. Im Moment konzentrieren wir uns deshalb auf Twitter und haben auch die Webseite im Moment stillgelegt. Und funktionieren im Moment nur auf Twitter durch Beobachtungen, durch Zuschriften, durch Anregungen und sind da ein bisschen runtergefahren im Moment, weil es einfach technisch nicht anders umsetzbar ist im Moment.
Das habe ich gesehen, dass quasi die Wolke an sich, also ich weiß, ich hatte es mir damals auch schon mal angeschaut, aber so eine Übersicht von vielen Begriffen, Formulierungen auf der Website gerade gar nicht zu sehen sind, aber das hat quasi größere Hintergründe. Aha, Twitter, inwieweit ist denn Twitter aber ein gutes Abbild von irgendwas oder wie, naja gut, repräsentativ ist es am Ende sowieso nicht wissenschaftlich gesehen, aber wie würden Sie sagen, welche Rolle spielt Twitter so im Vergleich zu allen Medien, die man so angucken könnte?
Also wir merken auf Twitter, dass da natürlich genau die Zielgruppe auch rumläuft. Twitter ist ja auch so eine Medienblase, da sind sehr viele Journalisten unterwegs, da sind viele Medien präsent. Und das merken wir auch an den Zugriffszahlen. Also wir haben bei Twitter was mehr als 20.000 Follower. Bei Facebook sind das nur um die 5.000 und da wächst es auch nicht mehr. Bei Twitter wächst es immer weiter, weil es immer weiter noch sich rumgetragen wird, verlinkt wird und empfohlen wird. Also wir sind inhaltlich da eher an der Zielgruppe dran. Wir haben ohnehin ja nicht den wissenschaftlichen Anspruch, das können wir gar nicht. Das könnten wir langsam wieder anfangen oder langsam wieder etablieren, wenn wir wieder technisch auf dem Stand sind. Aber im Moment können wir eigentlich nur durch unsere eigenen Beobachtungen in der Redaktion und durch Hinweise, durch Beobachtungen von Veröffentlichungen und so weiter, können wir uns da ungefähr einordnen.
Sie haben es schon gesagt, es ist keine wissenschaftliche Analyse, sondern eher so ein Blick aus Ihren Augen. Sie beide sind journalistisch tätig, so kann man es vielleicht sagen. Ich habe mich so gefragt, wenn wir Floskeln, Begriffe, Formulierungen, vielleicht auch Redewendungen oder Phrasen angucken, die haben ja sprachlichen Sinn, so, ne? Und wenn wir auf Nachrichtentexte gucken oder Nachrichteninhalte, die ja sachlich sein sollen, welche Rolle da aber eigentlich Floskeln spielen können, sollen oder vielleicht auch nicht, ab wann sie es nicht mehr sollen, da war ich mir dann selber mit mir nicht so ganz einig. Wie würden Sie das denn sagen, welche Rolle die da überhaupt spielen und ab wann es vielleicht auch schwierig wird oder zu kritisieren ist?
Ja, es wird ja dann ab dem Moment schwierig, wenn die Floskel oder die Phrase instrumentalisiert wird. Das heißt, wenn es nicht nur einfach ein Sprachbild zum besseren Verständnis sein soll, sondern wenn wirklich Begriffe gezielt gepusht werden, gezielt gesetzt werden, um zu manipulieren, dann wird es schon schwierig und dann muss man natürlich aufpassen. Und das ist auch so ein bisschen das, worauf wir besonders hinweisen. Wir haben natürlich auch viele, ich sag mal, leichte Kost im Programm oder beobachten das berühmte grünes Licht für oder solche Sachen. Das ist ja nicht schlimm. Aber wenn es dann wirklich um manipulative Begriffe geht, wo gewisse Sachen transportiert werden sollen. Das klassische Beispiel, als Franziska Giffey noch Bundesfamilienministerin war und dann mit dem Gute-Kita-Gesetz um die Ecke kam, die hat das sogar sehr offensiv gemacht und hat auch selber gesagt, ich habe mir diesen Begriff extra ausgedacht, damit er in den Medien verbreitet wird, um eben das Gesetz bekannt zu machen und nicht den normalen Arbeitstitel dafür zu verwenden. Aber das ist natürlich im Nachrichtenbereich dann schon wirklich ein, in diesem Fall sogar ziemlich plumper Versuch, manipulativ unterwegs zu sein und zu versuchen, etwas schön zu färben in diesem Fall, weil es eben, also das ist ein Kita-Gesetz oder ein Kita-Finanzierungsgesetz, darum geht es nämlich in dem Gesetzestext. Aber ob das nun ein gute Kita-Gesetz ist oder ob das Gesetz gut ist, das weiß ich erstens erst hinterher und zweitens kann ich ja nicht einfach von vornherein draufschreiben.
Was würden Sie denn sagen, wie erfolgreich war sie mit diesem Vorhaben, diesen Begriff auch in den Medien zu setzen? Also mir war es sehr präsent in vielen Medien, aber hatten Sie auch den Eindruck, dass damit auch kritisch umgegangen wurde oder war sie da erfolgreich mit ihrem Vorhaben?
Also ich glaube schon, dass sie sehr erfolgreich war damit. Einmal, weil sie es sehr massiv auch eingesetzt hat und zweitens, weil in den Redaktionen natürlich immer solche Buzzwords und solche Oberbegriffe gerne genommen werden. Und der Weg ist relativ klassisch. Erst steht es in Anführungszeichen. Irgendwann fallen die Anführungszeichen weg, die man im Radio ja sowieso nicht hören kann. Mhm. Also da ist es wurscht, ob die in Anführungszeichen steht oder nicht, das Gute-Kita-Gesetz. Und dann hat es sich irgendwann verselbstständigt und damit hat sie schon einen guten Erfolg gehabt. Und es war halt relativ selten zu sehen, dass Redaktionen genau hingegangen sind, nicht irgendwie nur das sogenannte Gute-Kita-Gesetz geschrieben haben, sondern wirklich den Begriff komplett gemieden haben und vom Kita-Finanzierungsgesetz geschrieben haben.
Das eine ist ja so, wie die Medien quasi sowas in dem Fall aufgreifen und auf der anderen Seite war das von Franziska Giffey ein ganz bewusst gesetzter Begriff. Ist das eigentlich so aus Ihrer Sicht bei PolitikerInnen und ihren Sprachäußerungen immer was Bewusstes oder manchmal auch was Unbewusstes bei Begriffen, die, weiß ich nicht, einem so über die Zunge fahren? Ich meine, so Floskeln wie etwas auf den Weg bringen und so, das ist, glaube ich, einfach drin im Sprech von Politik. Aber inwieweit kann das quasi immer auch mit Absicht verstanden werden?
Also ich glaube nicht, dass das immer absichtlich ist. Das will ich gar nicht unterstellen. Aber es gibt schon Situationen, in denen das auch wirklich sehr gepflegt wird und auch wirklich dann in unterschiedlichen Parteien sogar unterschiedlich gehandhabt wird. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das damalige die damalige Gesetzgebung oder die Debatte über die Gesetzgebung des Mindestlohns. Die SPD hat immer vom Mindestlohn gesprochen und die CDU hat immer und die CSU auch, also als Union, hat immer von der Lohnuntergrenze gesprochen. Die meinten beide dasselbe, aber die hatten sich wirklich, um sich einfach auch öffentlich zu unterscheiden. Es ist ja ein bisschen unangenehm, wenn man beide dasselbe will, aber nicht des Konkurrenten Begriff verwenden will. Und die SPD sprach also permanent von Mindestlohn, die CDU immer von Lohnuntergrenze. Und jetzt stehen sie da in der Redaktion. Ja, welchen Begriff nehmen sie denn? Und dann kommt natürlich, ich finde persönlich, Mindestlohn ist etwas verständlicher als Lohnuntergrenze. Aber man hat sich damit sozusagen ungewollt als Redaktion zu einem der beiden Begriffe hinreißen lassen, der eigentlich auch politisch besetzt war. Da kann man also schon auch beobachten, es werden manche Begriffe auch ganz bewusst verwendet.
Ist auch quasi eine schwierige redaktionelle Entscheidung dann, je nachdem, wie man es aufgreift und dann weiter verwendet.
Das ist nicht nur eine redaktionelle Entscheidung, es ist auch eine Frage der Perspektive. Also Elisabeth Wehling, die Sprachwissenschaftlerin, hat das mal sehr schön beschrieben, dass es eine Perspektivfrage ist. Und dann passt es auch wieder zu den Parteien. Die SPD als eher traditionelle Arbeiterpartei Der Mindestlohn, der blickt von unten nach oben. Also ja, da guckt man hoch und ne, sprachbildlich und sagt, das ist ja wohl das Mindeste. Und bei Lohnuntergrenze ist die Perspektive genau umgekehrt, nämlich von oben nach unten und guckt da runter und sagt, ach, da unten ist die Untergrenze, die Lohnuntergrenze. Also es ist tatsächlich auch eine Perspektivfrage, was mit diesem Begriff transportiert wird.
Das auf jeden Fall. Die Frage ist, ob sich die entsprechenden Medien dann, die Redaktionen immer bewusst sind, dass wenn sie jetzt eines benutzen, sie auch damit quasi diese Perspektive oder dieses Bild stärken oder ja, also auch die Frage, wie viel Zeit natürlich ist, sich darüber vielleicht auszutauschen oder es einfach zu übernehmen, wie es einem vielleicht selber als der normale Begriff vorkommt oder so ähnlich.
Ich glaube schon, dass das mittlerweile ein bisschen verbessert ist und dieses Bewusstsein auch ein bisschen gewachsen ist, weil in den vergangenen Jahren ja wesentlich mehr auch öffentlich über Manipulation, über Begriffe diskutiert wird und dadurch auch das Bewusstsein für das Risiko mit einem Begriff auch möglicherweise sich an der Manipulation zu beteiligen, das ist, glaube ich, bewusster geworden bei den Leuten. Und das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, warum die Floskelwolke existiert. Das ist ja genau der Punkt. Wir wollen halt diese Sensibilität schärfen und versuchen, da darauf hinzuweisen und aufmerksam zu machen. Und ich habe schon den Eindruck, dass in den Redaktionen mittlerweile die Sprachsensibilität gewachsen ist.
Wenn wir jetzt auf gesellschaftliche Debatten gucken, dann habe ich so das Gefühl, dass in den letzten Jahren da irgendwie Schärfe und Emotionalität zugenommen hat, also in der Wortwahl oder auch in dem, wie sich da geäußert wird. Würden Sie diesen Eindruck teilen oder hat das irgendwie nur damit zu tun, dass einfach viel mehr in der Öffentlichkeit durch eben soziale Kanäle und so viel mehr verhandelt wird und viel mehr Menschen zu Wort kommen als in klassischen Tageszeitungen oder Zeitschriften, wie es vielleicht vor sozialen Medien war?
Also ich glaube, in den Medien selber, also in den klassischen Printmedien, Online-Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen, ich glaube, da hält sich die Wortwahl nach wie vor in einem vertretbaren Maß und entsprechend auch der Umgangsformen. Aber dadurch, dass natürlich jeder sein eigenes Medium mittlerweile sein kann und sich kundtun kann über jegliche Kanäle, die ihm gefallen, jeder kann über soziale Medien zum Sender werden. Und dann senden eben auch ganz viele. Und das, was früher am Stammtisch hinten in der Ecke blieb, unter 10 Mann, ist heute halt öffentlich mitlesbar für alle und für jeden, der sich dafür interessiert. Und dadurch ist, glaube ich, der Eindruck durchaus da, dass der Wind, der schärfer geworden wird und die Formulierungen schärfer geworden sind. Man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen unterscheiden. Das schaukelt sich natürlich auch entsprechend hoch.
Einmal im Jahr küren Sie nun die Floskel des Jahres, allerdings nicht die schönste und tollste, sondern es ist eher eine Art Negativpreis. Ich habe so gedacht, warum eigentlich nicht? Wäre auch ein Positivpreis denkbar?
Das ist eine gute Frage. Wir haben damals, als wir überlegt haben, ob wir sowas machen sollen, tatsächlich überlegt, auf was bauen wir das auf. Und da es aber nun mal bei uns hauptsächlich um die Sensibilisierung geht, haben wir es natürlich meistens mit eher negativen Begriffen zu tun. Und ich glaube, dann bleibt uns sozusagen gar nichts anderes übrig, als dann einen Negativpreis zu haben. Aber klar, es gibt sicherlich auch Wortschöpfungen oder Begrifflichkeiten, die wirklich schön sind, aber die fallen natürlich in der Regel auch gar nicht auf.
Ist wie mit so vielen Dingen. Ich habe auch nachgedacht und mir ist jetzt auch spontan nichts eingefallen. Andersrum, negative Phrasen, Floskeln sind mir sehr schnell viele eingefallen. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Sie haben schon gesagt, dass Sie quasi selber gucken natürlich täglich immer ständig, was sich da so tut an möglichen KandidatInnen, was Floskeln oder Formulierungen angeht. Aber es wurde auch aufgerufen, ich glaube bis Ende November konnten Menschen Vorschläge einreichen für die aktuellen Floskeln des Jahres. Aus wie vielen potenziellen KandidatInnen mussten Sie denn auswählen?
Ungefähr 80 waren das, die reingekommen sind. Wir hatten zum einen relativ schnell den Eindruck, okay, also Eigenverantwortung, was dann am Ende auch der Platz 1 geworden ist, Eigenverantwortung wurde wirklich sehr häufig vorgeschlagen, weil es natürlich im Zuge der Pandemie ständig irgendwo genannt wurde als Schlagwort und dann auch sehr schnell versucht wurde, das für sich zu vereinnahmen, und zwar von ganz unterschiedlichen Interessenseiten. Und das war dann für uns auch so ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, okay, dann ist das auch wirklich, also erstens mal sehr häufig vorgeschlagen und zweitens extremes Gezerre um diesen Begriff. Es ist auf der einen Seite natürlich von Eigenverantwortung im Sinne von sozialer Verantwortung die Rede, und eigentlich ist das der korrektere Begriff, wenn man es gut meint. Andererseits kann man Eigenverantwortung auch für sich reklamieren, wenn man sagt, ich will mich mit diesem ganzen Impfen und alles überhaupt nicht abgeben. Ich bin dagegen und damit übernehme ich eigenverantwortlich meinen Anteil. Und entsprechend ist der Begriff also aus verschiedenen Ecken gekapert worden, sowohl bei den Gutmeinenden als auch bei den Schlechtmeinenden. Und hat dadurch im Prinzip so wirklich extreme Verzerrungen erlebt.
Das Thema Corona und Pandemie, es wäre komisch gewesen, wenn dazu gar nichts gekommen wäre. Deswegen hier auch als Gewinnerin-Floskel. Als zweites ist das Wort klimaneutral gewählt worden. Und dann dachte ich, ja sicher, es gab ja auch noch andere Themen, andere Debatten als die Pandemie. Es war ja eine Wahl. Was ist an klimaneutral so beachtenswert, dass es auf den zweiten Platz geschafft hat?
Weil es fehldeutet, beziehungsweise weil es wesentlich mehr verspricht, als meistens dann dahinter ist. Weil klimaneutral ist natürlich auch total schön als werblicher Begriff zu verwenden. Und plötzlich gibt es also so ganz verrückte Sachen wie klimaneutrales Erdöl oder klimaneutrale Produktion. Das müsste ja wirklich dann ein Nullsummenspiel insgesamt sein. Und meistens ist es nicht klimaneutral, sondern es ist nur es geht in die Richtung und es versucht, ein möglichst klimaneutral zu sein. Interessant war auch, dass die Steigerungsform davon durchaus häufiger verbreitet ist, dass damit geworben wird, etwas würde klimaneutraler, also neutraler als neutral, was ja dann schon in sich ein Unfug ist. Neutraler als neutral geht nicht. Und das hat uns dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, gut, also das Ding ist auch durch den Wahlkampf gegangen. Das ist überall Thema auf den Klimakonferenzen und so weiter. Deswegen haben wir es halt auch dann so hoch positioniert.
Wir müssen ja jetzt nicht alle einzelnen Floskeln uns genau angucken, ist ja auch nachzulesen. Ich habe so gedacht, was ist eigentlich der Unterschied zu der Wahl des Wortes des Jahres? Ist ja auch vor kurzem, noch Ende letzten Jahres veröffentlicht worden, dass Wellenbrecher das Wort des Jahres von der Gesellschaft für deutsche Sprache gekürt wurde. Also gut, das ist wahrscheinlich eine sprachanalytische Wahl, weiß ich nicht, aber wo sind eigentlich da vielleicht Unterschiede zu sehen zu bestimmten Wörtern oder jetzt Floskeln? In dem Fall, was wir jetzt besprochen haben, waren das ja auch einzelne Wörter.
Was die Kolleginnen und Kollegen von der GFDS machen, ist ja eine Gesamtanalyse aller sprachlichen Entwicklungen. Also die gucken ja nicht nur in die Nachrichtenmedien, so wie wir das tun, sondern die gehen ja gesellschaftsbreit überall hin, gucken nicht nur auf die Medien, sondern überhaupt, wie ist der allgemeine Sprachgebrauch. Das ist ja so ähnlich wie der Duden auch die Sprache immer sozusagen nachzeichnet. Und es sind ja vor einiger Zeit 500 neue Begriffe in den Online-Duden zum Beispiel reingegangen, weil der Duden oder die Duden-Redaktion gesagt hat, das sind Begriffe, die haben sich so weit etabliert mittlerweile in unserer Sprache, die kommen jetzt bei uns auch ins Verzeichnis. Woke zum Beispiel, was vor ein paar Jahren kein Mensch kannte, Woke ist jetzt, steht im Duden, und so ähnlich blickt eben die Gesellschaft für deutsche Sprache auch auf das ganze Geschehen. Die gucken da gesamtgesellschaftlich drauf und beschränken sich also nicht nur auf die Medienbeobachtung.
Stimmt, das hatte ich jetzt bei mir wieder im Kopf nicht getrennt betrachtet bekommen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Formulierung, auf die sprachlichen Phänomene gucken, die Sie angucken, also in Nachrichtentexten im Speziellen, auch mit Blick in Twitter, haben Sie eine Lieblingsfloskel oder irgendwas, was Sie im letzten Jahr überrascht hat und hat es das auch in die Auswahl geschafft?
Also was mir aufgefallen ist im vergangenen Jahr, dass sich so Modebegriffe durch die Redaktionen ziehen. Da fängt dann irgendjemand mal mit an und auf einmal ist es überall zu sehen. Und das war letztes Jahr der Begriff möglich. Plötzlich gab es also eine mögliche Verhandlungen über eine mögliche rot-grüne Koalition oder Verhandlungen über ein mögliches Ampelbündnis, wo man dann sagt, ja, aber streich das möglich doch einfach raus. Die würden ja nicht verhandeln, wenn es nicht möglich wäre oder für möglich gehalten würde. Und oder der mögliche Täter, also das soll dann den mutmaßlichen ersetzen. Das war so ein Modebegriff, der plötzlich aus dem Nichts auftauchte und auf einmal ist er in sämtlichen Medien zu lesen. Erklären kann ich es nicht, aber wahrscheinlich hat das einfach so einen Boomerang-Effekt. Das läuft dann einmal durch und irgendwann ist es dann wahrscheinlich auch wieder weg.
Ich wäre jetzt hier quasi am Ende mit meinen Fragen. Vielleicht habe ich Sie aber irgendwas Wichtiges nicht gefragt, was Ihnen jetzt aber noch wichtig wäre zu sagen.
So eine mögliche Frage.
Genau.
Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass klar durch die Corona-Pandemie eben ganz, ganz viele Themen in Schatten gestellt worden sind. Ich glaube, wenn wir die Pandemie nicht hätten, hätte sich der Blick auf die Mediensprache und so weiter wahrscheinlich ganz anders ausgewirkt und wir hätten da ganz andere Sachen gesehen. Aber wenn so ein Mammutthema wirklich alles überlagert, da ist es fast schon schwierig, dass man da nicht andere Sachen aus dem Blick verliert. Und das hoffe ich so ein bisschen im Sinne unserer Floskelwolke-Arbeit, wenn die Pandemie vorbei ist, dass das wieder ja ein bisschen breiter gefächert sein kann.